Ihr Lieben, das ist unser erster greifbar Gottesdienst im Jahr 2025. Und für jedes Jahr gibt es so etwas, das nennt man Jahreslosung. Und wer von euch weiß, was die Jahreslosung dieses Jahr ist? Möchte jemand reinrufen? Niemand. Oh. Prüft alles und behalte das Gute. Die Jahreslosung, was ist das eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Und ich bin zwar promovierter Theologe, aber ich hatte keine Ahnung. Deswegen habe ich in der Predigtvorbereitung gegoogelt und Wikipedia sagt mir Folgendes. Als Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ÖAB, jedes Jahr 3 Jahre im Voraus ein Vers aus der Bibel ausgewählt. ÖAB ist also nicht irgendein Verkehrsbetrieb in Österreich, das ist die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Keine Ahnung, wer da drin ist, aber die wählen immer 3 Jahre im Voraus diese große Jahreslosung ab. Weiter im Wikipedia-Zitat, die Jahreslosung gilt vielen Christen, vor allem in deutscher Sprache, als Leitvers für das Jahr. In Kirchen, in denen nicht liturgische Regelungen denen gegenstehen, wird sie häufig als Predigttext für den ersten Sonntag im Jahr ausgewählt. In der jährlichen Ausgabe der Herrnhuter-Losungen erscheint sie jeweils auf einer der ersten Seiten. Also wir sind eine Gemeinde, wo keine, wie hieß das hier, liturgischen Regelungen dagegen sprechen, das als Predigttext für den ersten Gottesdienst in diesem Jahr zu nehmen. Also predige ich heute über diese Jahreslosung, über diesen Vers. Die, habt ihr es noch im Ohr? Heißt, prüft alles und behaltet das Gute. Super, einige haben schon mitgesprochen. Das machen wir jetzt häufiger in dieser Predigt. Immer, wenn ich sage, sowas wie, und deshalb rate ich euch, antwortet ihr im Chor, prüft alles und behaltet das Gute. Also für diese Predigt hier rate ich euch, prüft alles und behaltet das Gute. Das ist eine tolle Jahreslosung, man kann sie eigentlich fast immer benutzen in den verschiedensten Zusammenhängen. Ich habe ein bisschen was überlegt, wofür. Dieses Jahr steht ja die Bundestagswahl an. Und die ersten Wahlplakate hängen draußen schon und also für die Bundestagswahl und eure Wahlentscheidung. Mein Ratschlag an euch lautet: Prüft alles und behaltet das Gute, genau. Oder vielleicht steht bei dem einen oder der anderen ja eine Neuanschaffung im Raum. Wir zum Beispiel, wir sind jetzt so gewachsene Familie, dass wir gemerkt haben, wir brauchen ein größeres Auto. Wir kaufen uns ein großes Auto jetzt. Vielleicht ist es bei dir ein neues Fahrrad oder eine Mikrowelle oder ein neuer Hair Conditioner, heißt das so? Ich habe keine Ahnung in diesem Metier. Irgendeine Neuanschaffung. Und wenn du gerade am Überlegen bist, hey, welches Modell sollte es sein? Mein Rat an dich lautet: Nächste Idee, Minimalismus, einfacher Lebensstil, mit weniger Dingen umgehen, das ist voll im Trend, habt ihr vielleicht mitbekommen. Und vielleicht merkt ihr, euer Kleiderschrank ist voll mit Kleidung, die ihr nie anzieht. Und es wäre richtig gut, da mal ein bisschen auszumisten und dann eben zu überlegen, welche Kleidung zieht ihr wirklich an, was sind eure Lieblingsstücke, was braucht ihr vielleicht noch als Ergänzung und was braucht ihr nicht und könnt es weggeben oder weitergeben. Und mein Ratschlag für euch vor eurem Kleiderschrank lautet: Prüft alles und behaltet das Gute. Oder Neujahrsvorsätze. Ich glaube ja nicht an Neujahrsvorsätze, um ehrlich zu sein. Aber wenn ihr so vielleicht meine Konfektionsgröße tragt, könnte ein Neujahrsvorsatz von euch mit Sport oder gesunder Ernährung zu tun haben. Und sollte das der Fall sein und du denkst, hey, ich muss mal irgendwie meine Ernährung zum Beispiel ein bisschen checken, dann rate ich dir, dass du den Kühlschrank aufmachst und deinen Vorratsraum aufmachst, guckst, was für Lebensmittel da drin sind und dann ist mein Ratschlag an dich, prüft alles und behaltet das Gute. Habe ich erwähnt, dass ich nicht an Neujahrsvorsätze glaube? Oder du möchtest heute Abend nach unserem Gottesdienst Fernsehen gucken und fragst dich, was gibt eigentlich das TV-Programm her? Ich habe das für dich recherchiert. Du kannst auf der ARD heute den Tatort gucken oder Ein Sommer in Italien im ZDF. Auf RTL läuft American Football. Ja, Sat.1 bietet den Schuh des Manitou in der Extra Large Edition. Matrix Resurrections läuft auf Pro7 und, ach komm, nehmen wir noch Kabel 1, da kommen Trucker Babes 400 PS in Frauenhand. Wenn du heute Abend Fernsehen gucken möchtest, mein Ratschlag an dich lautet: Das ist falsch, ich rate euch zu Football. Letzte Idee, falls du gerade gesagt hast, TV-Programm, Fernsehen gucken, was ist das eigentlich? Vielleicht merkst du ja auch, hey, deins ist eher so Netflix, du bist Generation Spotify und kommst du auf den cleveren Gedanken, dass das, womit du dich füllst, auch so medial, ja, was mit dir macht. Und dass die Art von Unterhaltung und von Impulsen und Nachrichten dich ja irgendwie prägt. Und dann rate ich dir, dass du mal in deine Spotify-Playlists guckst, was für Musik höre ich eigentlich, was für Podcasts höre ich, was schaue ich mir bei Netflix an. Und mit diesem prüfenden Blick rate ich dir dann, dass du dich fragst, prüft alles und das haltet das Gute. Ja, war es keine Frage, ne? Es ist egal. Ihr habt's hinbekommen. Diese Jahreslosung passt irgendwie immer oder zumindest so ein bisschen. Und vielleicht merkst du, manchmal hat es sprachlich besser gepasst, wenn es wirklich darum geht, was zu behalten. Also beim Kleiderschrank zum Beispiel. Die Frage, ja, was behalte ich davon und was gebe ich weg? Da passt es sprachlich besser. Bei der Bundestagswahl, da geht es ja weniger um Behalten. Also außer wir reden jetzt darüber, ob wir die Ampelregierung behalten wollen. Aber ich möchte gar nicht so politisch werden. Es geht weniger um ein Behalten, mehr um ein Auswählen. Und meine Erfahrung mit diesem Bibelwort ist, dass das häufig so allgemein benutzt wird für Entscheidungen. Für einen im positiven Sinne kritischen Lebensstil. Also kritisch heißt wörtlich ja unterscheiden. Dass ich überlege, unterscheide, dass ich nicht einfach zu allem blind Ja und Amen sage, sondern überlege, hey, was ist denn wirklich gut, was ist sinnvoll? Und dann eine gute, wohlbegründete, differenzierte, kritische Entscheidung treffe. Aber, kleiner Spoiler für diese Predigt, ich glaube, so ist dieser Vers ursprünglich gar nicht gemeint gewesen. Und ich möchte in dieser Predigt jetzt ein bisschen mit euch überlegen, was könnte dieser Vers ursprünglich bedeutet haben und was kann er auch für uns als Gemeinde bedeuten. Und ich fange mal mit diesem Teil uns als Gemeinde an. In den letzten Monaten, wenn ihr Teil von Greifbar seid, habt ihr hoffentlich an der einen oder anderen Stelle von uns aus dem Leitungsteam gehört, dass es etwas gibt, was uns Gott gerade sehr aufs Herz legt. Nämlich, dass wir seine Gegenwart suchen sollen. Wir haben das Gefühl, dass Gott uns schon sehr, sehr lange sagt, sucht meine Gegenwart. Streng genommen schon über ein Jahr. Wir hatten noch im alten Leitungsteam einmal uns einen ganzen Abend nur fürs Beten und Hören auf Gott genommen. Wo wir gesagt haben, dieser ganze Abend, der ist jetzt nicht voll mit Tagesordnungspunkten, da hatten wir immer sehr, sehr viel, nicht mit Entscheidungen, sondern wir gehen in die Stille, wir gehen vor Gott und wir fragen Gott, was willst du uns eigentlich sagen? Was willst du uns als Leitungsteam von Greifbar gerade sagen? Was willst du Greifbar gerade sagen? Und schon damals hatten wir das starke Empfinden, dass Gott zu uns sagt, die Zeit für euch ist nicht höher, schneller, weiter, mehr. Es ist gerade keine Zeit von äußerem Wachstum, wo noch mehr und mehr Leute dazukommen und ihr noch mehr und mehr tut und schultert. Von außen betrachtet werdet ihr gerade vielleicht eher etwas kleiner. Aber ich führe euch in die Tiefe. Ich führe euch ins Gebet. Ich führe euch in meine Gegenwart. Das war da schon das erste Mal so. Wir haben es übrigens bei diesem Treffen so gemacht, dass wir alle einzeln auf Gott gehört haben, eine ziemlich lange Zeit. Und dass wir danach zusammengetragen haben, was wir so wahrgenommen haben. Und niemand von uns war dabei, der gesagt hat, also ich habe Gott akustisch wahrnehmbar sagen hören, so spricht der Herr und dann Wort für Wort etwas, was Gott gesagt hat. Sondern es waren Empfindungen, es waren Gedanken, es waren manchmal Bibelstellen, es waren innere Bilder oder Szenen. Es waren Dinge, die in diesem Beten, in diesem hörenden, auf Gott hin hörenden Beten, die gekommen sind. Und wir haben damals tatsächlich nur das aufgeschrieben, was mindestens zwei von uns hatten, was sich also bestätigt hatte. Nicht alles, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Und da war das in meiner Erinnerung sehr, sehr dominant. November 2023, vor über einem Jahr, war es das erste Mal. Und das hat sich das letzte Jahr durchgezogen. Und wenn ihr häufig bei unseren Gottesdiensten dabei wart und anderen Veranstaltungen, habt ihr im letzten Vierteljahr das immer wieder mal von uns gehört. Und ich sage mal so, die nächsten Wochen werdet ihr es sehr häufig hören. Eigentlich ununterbrochen. Dass Gott uns einlädt, seine Gegenwart zu suchen. Und vielleicht stolperst du über diese Formulierung, Gottes Gegenwart suchen. Ist Gott nicht gegenwärtig? Doch. Wir haben den Gottesdienst damit begonnen, dass Bianca uns daran erinnert hat, dass Gott hier ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er ist hier, er ist gegenwärtig. Gott ist hier, Gott ist gegenwärtig und gleichzeitig lädt er uns ein, seine Gegenwart zu suchen. Suchen heißt ja, ich habe es irgendwie noch nicht gefunden. Es ist irgendwas an Gottes Gegenwart noch nicht da. Und das ist so ein theologisches Geheimnis, nicht so Kopftheologie, sondern so Herzenstheologie, ein geistliches Mysterium oder so. Dass Gott schon da ist und gleichzeitig stark kommen kann. Das ist eine Sache beim Heiligen Geist. Wir hatten vor vielen Monaten eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Das ist beim Heiligen Geist genauso. Der Heilige Geist ist Wind, Hauch, Atem, da steckt was Dynamisches drin. Und der Heilige Geist ist schon da, aber er kann wie Wind oder Welle noch mehr kommen. Gleichzeitig. Der Heilige Geist ist kein Kippschalter, habe ich damals gepredigt. An oder aus. Es gibt ein Mehr, es gibt noch viel, viel mehr. Und Jesus sagt einmal, ihr menschlichen Väter, gebt euren Kindern gute Dinge. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gottes Geist geben, die ihn darum beten? Wie viel mehr wird er Gottes Geist geben? Das ist nichts Einmaliges, sondern etwas immer wieder. Und genau dieses gleichzeitige Gottes Geist ist da und er kommt mehr. Genauso ist es bei Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist hier und gleichzeitig werden wir eingeladen, sie zu suchen, uns nach mehr davon auszustrecken. In diesem Suchen von Gottes Gegenwart, da steckt schon so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Es geht um diese Haltung des Suchens. Wenn ihr Psalm 27 lest, werdet ihr dort, ein Psalm von David, werdet ihr dort lesen, an einer Stelle, dass David sowas sagt wie, du sagst uns, wir sollen deine Gegenwart suchen und ich suche deine Gegenwart, ich suche dein Angesicht. Immer wieder in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, finden wir diesen Aufruf, Gottes Gegenwart zu suchen. Und ich habe gerade gesagt, dass wir in der Gemeindeleitung das seit über einem Jahr hören. Und ich möchte euch bitten, zu prüfen, ob Gott euch auch da hineinruft. Dich ganz persönlich. Denn mein Ratschlag an euch alle lautet, prüft alles und behaltet das Gute. Prüf wirklich, bitte prüf das. Prüf wirklich, Gott, ist das auch dein Ruf für mich ganz persönlich? Rufst du mich in deine Gegenwart? Rufst du mich in das Suchen deiner Gegenwart? Und was heißt das für mich? Was heißt das ganz konkret? Bitte, bitte, bitte prüf das. Eine Sache, die wir im Leitungsteam beschlossen haben, ist, dass die Predigten ab jetzt immer dieses Thema haben werden. Eigentlich predigen wir, wenn wir nicht eine besondere Gottesdienstreihe haben, nach der Perikopenordnung. Also wie alle Gemeinden in unserer Landeskirche folgen wir da so Texten, die für jeden Sonntag vorgeschlagen sind. Und wenn du bei uns predigst und es keine Predigtreihe ist, ist dein normaler Blick als erstes, hey, was ist diesen Sonntag eigentlich vorgesehen? Was ist die Perikopenordnung, heißt das? Was ist der Predigttext? Was sind andere Texte? Was ist das Thema dieses Sonntags? Und das haben wir jetzt erstmal ausgesetzt und haben gesagt, Gott hat so lange, so klar und immer wieder gesagt, sucht meine Gegenwart, das muss ich irgendwie niederschlagen. Und ich habe unserem Predigtteam gesagt, ich leite das, habe ich gesagt, hey, ab jetzt dürft ihr predigen, worüber immer ihr wollt. Hauptsache, es ist Gottes Gegenwart suchen. Klingt nach irgendwie so ein bisschen humorvoll ironisch, ist es nicht. Denn Gottes Gegenwart suchen, da bin ich sicher, ist ein riesenbreites Thema. Und wir können aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Erfahrungshintergründen, mit den verschiedensten Bibeltexten, können wir uns mit diesem Thema befassen, Gottes Gegenwart zu suchen. Aber auch deshalb nochmal die Bitte an dich, prüfe, ob Gott dich auch ruft, weil dann kannst du die Gottesdienste Sonntag für Sonntag genau dafür nutzen, und zu sagen, hey, ich möchte in diesem Gottesdienst, aber auch konkret im Hören der Predigt, möchte ich einen Schritt weiterkommen, das zu kultivieren. Das ist eine Haltung, das ist vielleicht ein Lebensstil sogar, Gottes Gegenwart zu suchen. Und übrigens, für jede einzelne dieser Predigten rate ich dir, prüft alles und behalte das Gute. Und das gilt übrigens nicht nur für solche Predigten zu Gottes Gegenwart. Das ist das eigentlich evangelische Verständnis davon, was in der Predigt passiert. Nach dem evangelischen Verständnis gibt es einen Prediger oder eine Predigerin, deren Job ist es, zu predigen. So ist es auch jetzt. Ihr habt relativ wenig Redeanteil und sehr vorhersehbare Sätze, die ihr jetzt in dieser Predigt sagen dürft. Ich habe ein bisschen mehr Redeanteil und habe mich vorher hoffentlich gut und intensiv vorbereitet. Und mein Job ist es, diese Predigt zu halten. Und der Job der Gemeinde, nach evangelischem Verständnis, ist es, die Predigt zu beurteilen. Beurteilen meint nicht, das dürft ihr auch machen, aber es meint nicht Punkte vergeben. Irgendwie mit so einem Raster da zu sitzen, zu sagen, also in Rhetorik hat der Andi heute eine 2, theologische Tiefe, hat mich nicht überzeugt, 3-, Präsenz, ja, der war sehr präsent, da kriegt er eine 1 von mir, Liturgie, So, das ist eigentlich nicht der Job, das, die Predigt zu beurteilen. Es geht um ein Prüfen. Es geht darum, dass ihr mündige Christen seid. Es geht darum, dass nach evangelischem Verständnis braucht niemand von uns einen Mittler zwischen sich und Gott. In Religionen sind Priester und sowas eigentlich immer so Mittler. Es gibt Menschen und es gibt irgendwie Gott, Götter, das Göttliche. Und dazwischen braucht es Mittler. Es braucht, eigentlich in allen Religionen ist es klar, du kannst nicht einfach als Max Mustermann oder Martha Mustermann, kannst du nicht einfach selbst vor Gott kommen. Du brauchst irgendwas dazwischen, ein Mittler. Und nach evangelischem Verständnis brauchen wir keinen Mittler, keinen menschlichen Mittler, weil Jesus der Weg zum Vater ist, weil wir Tempel des Heiligen Geistes sind und der Geist Gottes in uns wohnt. Das ist eine ganz unmittelbare, direkte Verbindung. Du brauchst keinen Prediger am Sonntag hier, um in Beziehung zu Gott zu treten, um biblische Gedanken zu verstehen, um das Evangelium zu hören. Du brauchst es nicht. It's nice to have. Und wenn du am Sonntag diese Predigt hier hörst, dann ist es dein Job, das zu beurteilen, das zu prüfen. Woran zu prüfen? An der Bibel. Wir haben das riesige Privileg, dass dieses meistgedruckte, meistverkaufte Buch auf der ganzen Welt in unserem Land legal ist. Es gibt Länder, da ist es verboten, eine Bibel zu besitzen. Auf Todesstrafe. Wir dürfen sie haben. Du darfst Bibeln ohne Ende. Ich habe Regalreihen voller Bibeln. Ich bin aber auch ein Theologiefreak. Also, aber mindestens eine hast du wahrscheinlich zu Hause. Wenn nicht, schenken wir dir sehr, sehr gerne eine, wenn du eine haben willst. Es gibt im Internet massig kostenlose Bibelübersetzungen. In den verschiedensten Sprachen. Teilweise sogar Dialekten. Wenn du in irgendeinem plattdeutschen Bibel lesen willst, wirst du eine plattdeutsche Bibel finden, die deinem plattdeutschen Dialekt sehr nahe kommt. Wow! Du hast die Bibel, um das zu prüfen. Du kennst mehr oder weniger gut den dreieinigen Gott. Prüfe die Predigten an dem, wie du Gott kennst. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und die Idee beim Bibellesen ist ja, dass derselbe Geist, der diese Texte inspiriert hat, in dir ist. Und der Geist, der aus diesen Texten herausruft, der Geist in dir ist, der diese Texte aufnimmt. Und genauso geht es auch bei einer Predigt, nur dass ich nicht ansatzweise in Anspruch habe, dass meine Predigten druckreife Bibeltexte sein könnten. Aber der Gedanke ist derselbe. Das Gute in meiner Predigt ist geistgewirkt, nicht Andi gewirkt, geistgewirkt. Gottes heiliger Geist gewirkt. Und in dir ist Gottes Geist und der wird das erkennen, was in dieser Predigt von ihm ist und was nicht. Denn es kann auch mal sein, dass ich irgendwie mal daneben liege. Und du bist mündig, du bist geisterfüllt. Und jetzt noch einmal, mein Ratschlag an dich bei Predigten lautet, prüft alles und behaltet das Gute. Es gilt also generell für Predigten und es gilt für die nächste Predigtzeit, in der wir sind. Wenn du aus diesem Gottesdienst herausgehst, und wirklich ernsthaft prüft Gott, rufst du mich auch mehr in deine Gegenwart? Ist dieser Ruf, um den es heute ging, dieses Gottes Gegenwart suchen, ist es auch dein Wort zu mir? Und du in diesem Prüfen den Eindruck hast, dass Gott sagt ja. Und du sagst, okay, dann mache ich mich auf den Weg. Wie sieht es konkret aus? Und du in den nächsten Wochen hier in die Gottesdienste kommst, und vielleicht auch zu anderen Veranstaltungen kommst oder du deine stille Zeit, wenn du sowas hast, am Morgen oder am Abend, vielleicht ist deine stille Zeit auch gar nicht so still, sondern eine ziemlich laute Zeit, aber deine Zeit, die du irgendwie mit Gott hast oder die du für Gott haben willst, dafür nutzt, zu sagen, hey Gott, was heißt es, dich mehr zu suchen? Was ist dein Ruf für mich? Wenn du dich auf diesen Weg machst, dann bin ich mir sicher, dass es dich ins Gebet ziehen wird. auch in anderes. Auch in christliche Gemeinschaft, auch ins Bibellesen, aber auch ins Gebet. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du feststellen wirst, wenn du es noch nicht festgestellt hast oder wieder neu feststellen wirst, dass Gebet mehr ist als unser Reden zu Gott. Dass Gebet Stille sein kann. Einfach ein Stillsein vor Gott. Und dass es auch Momente gibt, wo Gebet zum Hören wird. Ich habe es eben schon ein bisschen erzählt von unserem alten Leitungsteam, wie wir still geworden sind vor Gott und versucht haben, auf ihn zu hören. Vielleicht kennst du die Geschichte vom jungen Samuel aus dem Alten Testament. Erstes Buch Samuel, Kapitel 3. Da ist ein Junge und der wohnt im Tempel Gottes. Wie es dazu kommt, ist eine abgefahrene eigene Geschichte. Aber er ist da und er hört mitten in der Nacht, wie Gott zu ihm spricht. Aber er versteht nicht, dass es Gott ist, der zu ihm spricht. Und da steht in so einem Nebensatz, damals, zu der Zeit, war das Reden Gottes selten. Es war selten, dass Gott damals auf diese Weise so gesprochen hat. Und Samuel war darauf nicht vorbereitet. Er dachte, Eli, das ist sowas wie sein Ersatzerziehungsberechtigter, dass Eli ihn gerufen hat. Und er geht zu Eli ins Schlafzimmer und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, aus dem Schlaf gerissen, nee, habe ich nicht. Leg dich wieder hin. Und dann legt er sich wieder hin und der Herr spricht und ruft Samuel, Samuel. Und er geht wieder zu Eli. Und Eli sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und beim dritten Mal dann kommt's Eli. Nicht, weil das seine Praxis war, weil er jeden Tag still geworden ist vom Herrn und gehört hat, sondern weil er wohl davon gehört hat, dass in früheren Zeiten oder an anderen Orten Gott manchmal so spricht. Und er gibt Samuel den Ratschlag und sagt, okay, leg dich wieder hin. Und wenn du wieder diese Stimme hörst, die deinen Namen ruft, dann sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Und das macht Samuel und Gott spricht zu ihm und spricht dann noch weiter zu ihm. Ich finde zwei Aspekte spannend für uns. Das eine ist, es gab damals eine Zeit und zumindest einen Ort, wo dieses, ich nenne es mal unmittelbare Reden Gottes, selten war. Und vielleicht geht es dir so, dass es bisher für dich ungewohnt ist. Ungewohnt ist in deiner persönlichen Zeit mit Gott, ungewohnt ist in dem gemeindlichen Kontext, in dem du bist. Aber ich sag mal so, wenn wir die Bibel von vorne nach hinten durchlesen und jeden Vers rausstreichen, wo Gott auf diese oder eine ähnliche Weise spricht, bleibt nicht mehr viel Bibel und nicht mehr viel Story übrig. Ganz grundsätzlich, wenn wir die Bibel lesen, erscheint uns da ein Gott, der redet. Kein Gott, der die Welt geschaffen hat und sich dann zurücklehnt und nicht mehr kommuniziert, sondern ein Gott, der spricht auf unterschiedlichsten Weisen. Und eine dieser Weisen ist es, dass wenn wir still werden vor Gott und sagen, okay, Gott, hier bin ich. Und in dem Moment sind. Wie oft sind wir nicht in dem Moment? Und wir sind in dem Moment gegenwärtig und sagen, Gott, ich bin hier, du bist hier, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann kann es sein, dass wir etwas wahrnehmen vom Reden Gottes. Vielleicht sind es Bilder, vielleicht sind es Gedanken, vielleicht sind es Bibelstellen. Es kann ganz Verschiedenes sein. Wahrscheinlich werden wir uns am Anfang nicht sicher sein, ist es jetzt Gott, der spricht, oder ist es irgendwie mein Unterbewusstsein oder irgendeine andere Stimme? Was ist es? Und wir werden mit der Zeit, werden wir selbstsicherer, herauszufinden, was ist die Stimme Gottes, die ich in der Stille höre und was sind andere Stimmen? Was sind Bilder, die von Gott kommen und was sind andere Bilder? Dazu möchte ich euch einladen. Ich möchte euch einladen, in die Stille zu gehen und auf Gott zu hören. Und mit dem, was wir dann wahrnehmen, kritisch, prüfend umzugehen. Zu fragen, Gott, was ist wirklich da von dir? Und was soll ich damit tun? Denn mein Ratschlag an euch heute ist wieder und wieder, prüft alles und behaltet das Gute. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo diese Jahreslosung ursprünglich verortet wurde. Sie steht im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel. Und ich sage nur die zwei Sätze, die davor stehen. Paulus schreibt dort, den Geist sollt ihr nicht dämpfen, die prophetische Rede sollt ihr nicht verachten. Prüft alles und behaltet das Gute. Diese Jahreslosung steht im Zusammenhang von, im Neuen Testament ist der Begriff prophetische Rede. Also ein Hören auf das Reden von Gott. Das, was ich eben unmittelbares Reden Gottes genannt habe. Prophetie ist für die meisten von unseren Ohren wahrscheinlich ein ziemlich komischer Begriff. Und es geht nicht, das ist nicht Wahrsagerei, in eine Glaskugel gucken und sagen, in 5 Jahren wird dir das und das passieren. Prophetie, der biblische, neutestamentliche Begriff, meint dieses Hören auf Gott und das Weitergeben, was Gott einem sagt. Und Paulus sagt, verachtet das nicht. Verachtet das nicht. Das prophetische Reden sollen wir nicht verachten. Den Geist sollen wir nicht dämpfen. Was für ein Geist? Den Geist Gottes. Das finde ich einen krassen Vers. Denn es bedeutet, dass es eine Möglichkeit ist. Das bedeutet, dass Gott seinen Geist uns so ausliefert, dass wir die Möglichkeit haben, ihn zu dämpfen. Andere Übersetzungen sagen sogar auslöschen. Noch brutaler. Ich finde, dämpfen, das klingt so wie so eine Decke drauflegen. Oder mit so einem Kissen drauf. Okay, das kommt jetzt aus dem Krimi, den ich heute Abend nicht gucken werde. So. Das sollen wir nicht. Wir sollen dem Geist Raum geben. Und dem Geist Gottes Raum geben, das nur als Klammerbemerkung, wenn bei dir gerade schlechte Erfahrungen oder Dinge, die du mal gehört hast, hochkommen. Dem Geist Raum geben heißt nicht allem und jedem alles erlauben. Überhaupt gar nicht. Aber in dem Zusammenhang heißt es, prüft. Warum? Weil Paulus offensichtlich davon ausgeht, dass wenn wir den Geist nicht auslöschen, wenn wir dem Geist Raum geben, wenn wir der prophetischen Rede, wenn wir sie nicht verachten, sondern wenn wir auf Gott hören und das auch einander wiedergeben, weil Paulus damit rechnet, dass dort neben dem Guten, was wir nach dem Prüfen behalten sollen, auch anderes dabei ist, was wir getrost mal vergessen dürfen. Und das ist auch entlastend. Ich muss mir bei diesem Hören nicht komplett sicher sein, dass das alles von Gott ist. Denn es kommt noch dieses Prüfen danach. Und ich will es ganz konkret machen. Wenn ich in der Stille höre oder auch während des Gottesdienstes, dann kann es sein, dass ich etwas wahrnehme und ich vielleicht nochmal nachfrage, Herr Gott, ist das von dir? Und ich irgendwie das Empfinden habe, ja, es ist von Gott. Und es kann sein, dass es was ist für mich. Dann nehme ich das mit. Es kann aber auch sein, dass ich das Gefühl habe, hey, das ist hier für alle oder es ist für jemand anderes. Dann gebe ich das weiter und die Pi mal Daumen-Regel lautet liebevoll. Liebe, 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 Liebe. Das größte Problem bei Weitergeben von diesen prophetischen Eindrücken ist, wenn es lieblos passiert. Meine Lieblingsstory, die mir live passiert ist, ist folgende. Ich war bei einem Wochenendseminar. Von der gemeindlichen Kultur da war es voll normal, dass man auch irgendwie Worte weitergegeben hat. Und es war am Samstagabend, das ging von Freitagabend los, und neben mir saß eine Frau, die gerade erst gekommen war. Die hatte alles vorher noch nicht mitbekommen. Und die kam aus so einer gemeindlichen Prägung, wo man beim, ich sag's mal so, beim Predigen muss dort die Gemeinde nicht ermutigt werden, auch mal sowas zu sagen wie, prüft alles und behaltet das Gute, sondern die reden von sich aus mal rein. So, und sagen sowas wie Amen oder Halleluja oder Hm oder Ja und so. Und das machte sie so die ganze Zeit neben mir und das war auch okay für mich, ich komme damit irgendwie klar. Ich habe versucht, vorne zuzuhören, aber okay. Dann hat sie mich zwischendurch gefragt, hat er, also der Prediger, hat der schon da und darüber geredet? So davor in den Einheiten im Seminar und ich dann teilweise so, ja, hat er oder nein, hat er nicht oder Hm und weiß nicht, das war mir ein bisschen unangenehm. Und dann irgendwann beugte sie sich so zu mir rüber und sagte, die Bibelstelle bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Kennst du die? Und in mir zog es sich so zusammen. Und ich merkte, oh, ich fühle gerade so Beklemmungen. Und dann kamen so spontan so Gedanken, oh, habe ich so die letzte Woche gesündigt? Oh ja, ja, ja. Okay, was sagt mir das? Gott, bist du das? Und dann, aber ihre Frage war, ob ich die kenne und ich dachte, ja, ich glaube, Jakobus 5 oder so, irgendwie, ja, habe ich schon mal, ja. Und ich sagte dann mutig, ja, die kenne ich. Und ihre Reaktion, also die ganze Zeit während des Vortrags vorne, ne? Ihre Reaktion war, so, die kennst du also. Punkt, Punkt, Punkt. Und es wurde noch enger in mir. Und ich habe mich gefragt, Gott, bist du das? Prüfen. Prüft alles und behaltet das Gute. Gott, bist du das? Und ich habe überlegt, wie ich Gottes Reden kenne, nämlich als ermutigend, als als durchtränkt von Liebe, selbst da, wo es ermahnend ist. Ich glaube nicht, dass Gott niemals uns ermahnt, auf keinen Fall, aber nicht so. Ich merkte, das, was es mit mir macht, ist nicht, dass es mich gerade irgendwie in die Freiheit führt, und auch Buße kann Freiheit sein, sondern es macht es eng. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich aufgestanden bin und einfach ein paar Schritte weitergegangen bin. Das war so ein Setting, da konnte man einfach auch aufstehen und rumgehen. Das wäre dir jetzt vielleicht gerade unangenehm oder was, voll okay. Und ich habe mich davon freigesprochen. Ich habe richtig im Gebet gesagt, Gott, ich trenne mich von dem, was immer das gerade ist. Und ich merkte, wie ich irgendwie sauer wurde auf diese Frau. Also weil, wenn das wirklich ein Wort von Gott war, dann hat sie es maximal lieblos weitergegeben. Und alle Regeln, die man sich ausdenken könnte für ein gutes, liebevolles, weises Weitergeben von prophetischen Worten, hat die gebrochen mit den wenigen Worten, die sie benutzt hat. Also wenn, dann war es völlig falsch. Und ich habe dann einfach gesagt, okay Gott, wenn das wirklich von dir ist, dann bitte sag's mir nochmal auf einem anderen Weg und schicke irgendjemand, der das liebevoller hinkriegt. Und da habe ich volles Vertrauen drauf, dass Gott Dinge auch bestätigt und mehrfach sagt. Und ich habe dann dieser Frau vergeben. Wir haben vorne hier im Flur so Postkarten, 5 Schritte der Vergebung. Die sind großartig, ich habe das gemacht. Ich bin innerlich diese 5 Schritte der Vergebung gegangen. Ich habe mich davon irgendwie gelöst und freigesprochen. Und dann war ich so weit, dass ich mich wieder hinsetzen konnte. 2 Plätze neben sie. Ich liebe diese Story, weil es für mich, ich kann darüber heute lachen. Und es zeigt, wie es nicht sein soll. Und jetzt eine Story, wie es sein soll, die gerade heute Vormittag passiert ist. Bianca hat erzählt, dass ich heute Vormittag in der Johanneskirche als Prädikant eingesegnet wurde. Und da war unser Bischof und der hat das unter ein Bibelwort gestellt, was er mir zugesprochen hat. Und dann kam später der Teil, wo mehrere Leute für mich gebetet haben und mir Worte zugesprochen haben. Und Janita hatte exakt dasselbe Bibelwort, was der Bischof hatte. Und hat mir später gesagt, dass sie sich nicht abgesprochen hat, dass sie es auch nicht wusste, sondern dass sie sich hingesetzt hat und gebetet hat und gefragt hat, Gott, was soll ich Andi zusprechen? Und da kam diese Bibelstelle und es gibt sehr viele Bibelstellen, die sich eignen, jemandem zuzusprechen. Gott hat durch 2 Leute dasselbe gesagt. Und jetzt bin ich mir, das ist jetzt gerade mein Live-Prüfen vor euch, bin ich mir ziemlich sicher, hey Gott, das wirst du mir sagen. Und das ist was sehr Schönes, sehr Ermutigendes, was ich jetzt mitnehmen werde. Mir wurde heute viel zugesprochen, das nehme ich mit. Denn mein Rat an euch, wenn euch Leute was zusprechen, ist, prüft alles und behaltet das Gute. Ich hoffe, das gibt euch ein bisschen ein Bild dafür, in welchem Kontext diese Jahreslosung steht, was das heute auch für uns bedeuten kann. Und nochmal zurück zum Anfang, nicht ganz zum Anfang, zu dem, was Gott uns als Gemeinde sagt. Er ruft uns in seine Gegenwart. Prüf doch, ob er dich auch ganz persönlich ruft und was das heißt. Und dann sag mutig, Herr Gott, wenn das dein Ruf ist, dann will ich ja sagen. Und dann will ich dir folgen, wohin du mich führst. Und auf diesem Weg, jetzt sage ich's, prüf alles und behalte das Gute. Amen.